Grüß Gott, mein Name ist Otto Kramer. Oder Sie kennen eine noch viel, viel bekanntere Vorstellung, da sagt der Herr, my name is Bond, James Bond. Heute in unserem Predigttext stellt Gott sich vor. Hören wir mal, ob Sie das rausfinden, was ich meine. Ich lese Ihnen vor Jesaja 63 bis 64, relativ langer Text. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündigt und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter den Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen und dass man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen in einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den zweiten Advent nimmt uns mit in eine Zeit größter Erwartungen. Worte des Propheten Jesaja, genauer des dritten Propheten, der unter diesem Namen geschrieben hat, gesprochen am Ende der Exilszeit in Babylon. Fast 70 Jahre war es her, dass Israel und der Tempel in Jerusalem zerstört worden waren. Fast 2 Generationen waren in Babylon aufgewachsen. Kaum noch jemand konnte eigene Erfahrungen aus der alten Heimat in Israel erzählen. Man hatte sich arrangiert. Doch mit der Anpassung an das Leben in Babylon verlor sich das Vertrauen in Gott. Kaum noch jemand erwartete eine Rückkehr nach Palästina. Immer kleiner wurde der Kreis derer, die am Glauben festhielten. Wozu denn auch noch? Gott war besiegt, die Babylonier hatten gesiegt. Das Mitlaufen mit den Trends der Großmacht war so viel bequemer. Und dagegen erhebt Jesaja seine Stimme, nicht etwa gegen das Volk. Seine Klage richtet sich an Gott selber. Wo bist du jetzt? Warum lässt du unseren Verfall zu? Liebe Gemeinde, beim ersten Hören ist nur schwer zu erfassen, was hier Jesaja alles sagt. Schwermütig klingen die Worte und ein wenig pathetisch. Und doch ist es auch bemerkenswert, was hier aufgeschrieben ist. Da ist als erstes die Klage selber. Der Prophet Gottes klagt Gott an. Und spätere Generationen haben diese Worte ausgewählt, um sie der Heiligen Schrift, unserer Bibel, zuzuordnen. Das ist doch eine große Errungenschaft. Die Klage über das, was ich nicht verstehe, ist wichtig. Ich darf damit vor Gott treten, ich darf klagen. Und die Klage gegen Gott war unseren Vorfahren so wichtig, dass sie auch in der Heiligen Schrift als Gottes Wort zählen. Wenn Juden und Christen mit Gott reden, dann reden sie nicht in einem unabänderlichen Schicksal. Gott nimmt jede und jeden ernst. Ich darf mit meinen Zweifeln, mit meiner Unzufriedenheit und meinen Sorgen vor ihn treten. Und der Höhepunkt dieser Tradition ist sicher der Ruf Jesu vom Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum, Gott, lässt du es zu, dass wir von deinen Wegen abirren? Warum setzt du nicht deutliche Zeichen, damit das Vertrauen wieder wachsen kann? Und dann wird der Alltag geschildert, ein Alltag, in dem Gott nicht mehr vorkommt. Meine Frau arbeitet als Erzieherin in einem kommunalen Kindergarten. Es ist unglaublich, sie ist total entsetzt. Die Kinder wissen nicht, warum wir Weihnachten feiern, weil Gott nicht mehr vorkommt in unserem Alltag. Von Knecht Ruprecht bis sonst was alles, aber dass wir Jesus' Geburt feiern, das war nicht rauszukriegen aus den Vierjährigen. Ein Alltag, in dem Gott nicht mehr vorkommt, ein Alltag, in dem Gottes Volk sich mitreißen lässt im Strom der Weltstadt. Gottes Ruf hat seine lockende Macht verloren. Die Menschen haben sich damit abgefunden, ihren Alltag abzusichern. Das eigene Einkommen ist wichtig. Längst wohnen die Israeliten in festen Häusern in der fremden Stadt. Der Tempel ist vergessen. An die Stelle von Gottes Wort sind die Regeln der Weltwirtschaft getreten. Manche Klage des Exilpropheten kann man nahtlos auf unsere Gegenwart übertragen. Längst haben die Denkmuster der Wirtschaft alle Lebensbereiche durchgedrungen. Selbst die Advents- und Weihnachtszeit wird von wirtschaftlichen Fragen dominiert. Weihnachtsmärkte rund um die Uhr, sonntags Weihnachtsmärkte, offenes Einkaufen, was auch immer. Hauptsache, der Rubel rollt. Ist die Frage, was die Hauptsache ist in unserem Leben. Weihnachten wird durch die Geschenke entschieden, so wird uns weiß gemacht. Mit den Bildern des Glaubens wird der neue Gott Geld beworben. Manche Branchen unserer Wirtschaft arbeiten das ganze Jahr auf diese 4 Wochen im Dezember hin. Hier wird der Umsatz des Jahres gemacht. Hier entscheidet sich, ob es unserer Wirtschaft gut geht oder schlecht. Und all dies geschieht mit den Bildern und dem Vokabular unserer christlichen Tradition. Und immer geschickter wird es verbunden zum grenzenlosen Konsum. Und auch in unserer Kirche macht das keinen Halt. Die gute Konjunktur des vergehenden Jahres und die zurückgehende Arbeitslosigkeit haben auch der Kirche zu unerwarteten Einnahmen verholfen. Wer mag da schon kritisch anfragen, ob das alles im Sinn Gottes ist? Ach Gott, dass du vom Himmel herabfährst und deutliche Zeichen setzt, dass vor dir Berge zerfließen und die Wasser kochen, dass du uns Weisung gibst, wie wir leben sollen. Liebe Gemeinde, der Ruf nach solchen Zeichen Gottes ist für uns Christen nicht unerhört geblieben. Das ist es, worauf wir uns in der Adventszeit vorbereiten. Gott verzichtet auf all seine Macht und wird Mensch. Er wird als Kind unter ärmsten Bedingungen geboren, als Vorbild für unsere Solidarität. Wir wissen, was gut und was wichtig ist. Immer deutlicher nehmen wir auch wahr, wie wenig der Konsumkult und das Weihnachtsfest zusammenpassen. Und dennoch ist es schwer, sich diesem zu entziehen. Wie die Menschen zur Zeit Jesajas warten wir immer noch auf Gottes Eingreifen in diese Welt. Wir sind gleichsam klagend Wartende und hoffend Erwartende. Beides gehört zu uns als Christen, die Klage über den jetzigen Zustand der Welt und die Hoffnung, dass Gott alles neu machen wird. Klagen und Hoffen, beides können wir in Gelassenheit tun, denn wir glauben, dass unser Rufen und Hoffen, unser Beten nicht vergeblich sind. Jesus sagt uns aber auch etwas anderes. Er sagt uns, das Reich Gottes ist bereits mitten unter euch. Und auf uns kommt es an. Es kommt doch darauf an, was wir daraus machen, nicht die anderen draußen. Gott stellt sich vor, nicht James Bond, sondern Erlöser. Das ist von jeher sein Name. Die Kernaussage für den zweiten Advent ist die Sehnsucht nach der Wiederkehr Christi und damit verbunden die Hoffnung auf eine gerechte Welt und auf Erlösung prägen den Charakter dieses Sonntags. All Not hat nun ein Ende, heißt es in einem Kirchenlied. Gerade den Gebeugten und Niedergedrückten, den Zurückgewiesenen und Benachteiligten gilt die frohe Botschaft. Haltet durch. Gott sieht die Bedrängnis und hört das Klagen. Wer auf Erlösung hofft, hofft nicht vergeblich. Darum Kopf hoch, damit wir sie sehen können. Der zweite Advent spricht von einem kosmischen, umwälzenden Befreiungsgeschehen. Wir haben es in der Lukaslesung gehört. An den Gestirnen wird sich was tun. Es werden Berge zerfließen, wenn Gott wiederkommt. Und die Wiederkunft Jesu wird nicht unbemerkt bleiben. Sie wird uns erschrecken, aber nicht zum Fürchten sein. Wer beharrlich mit seiner kleinen Kraft nach Gott Ausschau hält, den wird er nicht enttäuschen. Und manchmal staune ich wieder darüber. Jesus hat uns bereits erlöst. Wir warten nicht auf die Erlösung. Er hat es schon getan. Das dürfen wir endlich mal persönlich nehmen. Dieser Erlösungstag betrifft zuerst mich und dann meine Nächsten und meine Nachbarn. Wenn du nicht begriffen hast, dass Jesus dich erlöst hat, dann bete ich für dich, dass dein Glaube nicht aufhört und dass du zu Jesus kommst. Lass dich anstecken an Weihnachten. Jesus kommt zu dir als dein persönlicher Erlöser. Seid gesegnet im Namen des Herrn. Amen. Und wir singen